Wissensort Museum ist der Titel der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung. Sie hören jetzt die Aufzeichnung von gestern. Es spricht Dr. Wilhelm Krull aus Hannover. Der Titel des Vortrags lautet Bewahren, Erschließen, Vermitteln. Museen und Sammlungen als Orte des Erkenntnisgewinns.
Ja, liebe Frau Allemeyer, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal vielen Dank für die freundliche Einführung und auch die Einladung, heute zu Ihnen sprechen zu können. Sie haben mir ja gewissermaßen schon einen Werbeblock in Richtung Volkswagen-Stiftung vorweggenommen, sodass ich darauf dann auch tatsächlich nicht mehr so im Einzelnen eingehen muss. Es freut mich aber heute, einen Beitrag zu leisten, und Sie haben vorhin vielleicht mitbekommen, dass die Leinwand eingerollt wurde, einen Beitrag zu leisten aus der Perspektive von jemandem, der tatsächlich ja nicht Kurator, nicht Ausstellungsmacher, sondern qua Wissenschaftsförderung und Wissenschaftspolitik immer wieder mit dem Thema Museen, Wissenschaft und Öffentlichkeit und eben auch mit den damit verbundenen Forschungs- und Vermittlungsfragen konfrontiert ist. Aus also einer eher systemischen Perspektive, natürlich verbunden mit einigen historischen Betrachtungen, werde ich also diesen Vortrag gestalten. Insgesamt habe ich bei dieser Gelegenheit feststellen können, Frau Allemeyer, bin ich bereits seit 30 Jahren immer wieder beruflich mit Museen und wissenschaftlichen Sammlungen beschäftigt. Sammeln, bewahren, erschließen, vermitteln, diese vier immer wieder als zentral genannten Aufgabenfelder forschender Museen sind mir in ihren komplexen und bisweilen auch komplizierten Verflechtungen das erste Mal während meiner Zeit im Wissenschaftsrat begegnet. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre war ich unter anderem mit der Evaluation der sogenannten Forschungsmuseen, damals noch der Blauen Liste, heute der Leibniz-Gemeinschaft, beschäftigt. Und von den damals 6, heute 8 großen Museen wurden dann durchaus eine ganze Reihe von Dingen näher beleuchtet, auf die ich gleich noch eingehen will. Mitte der 90er Jahre bin ich dann zur Volkswagen-Stiftung gekommen und hatte dort mit den damals mit rund 150 Millionen D-Mark geförderten Kulturgutinitiativen und den verschiedenen Konsequenzen, die daraus erwuchsen, zu tun. Außerdem bin ich Mitglied seit langem im Kuratorium des Deutschen Museums in München und der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Und natürlich nicht zuletzt die bereits erwähnte Initiative seit 2007 Forschung in Museen, in der wir mittlerweile auf der Basis von 150 Anträgen gut 22 Millionen Euro gerade in diesen zentralen Komplex eingebracht haben, bietet mir noch zusätzliche Möglichkeiten, sozusagen auf die Objekte von Sammlungen, die Forschungsnotwendigkeiten und natürlich auch die Vermittlung in publikumswirksamer Form einzugehen. Vor dem Hintergrund dieses Fluchtpunktes der Förderinitiative Forschung in Museen will ich Sie aber einladen, zunächst einmal diese Entwicklung, die ich versuchen werde, in drei Etappen einzuteilen, etwas näher zu beleuchten. Die erste habe ich mal genannt Selbstbeschränkung und Museumsboom, denn in den 1980er Jahren und den frühen 1990er Jahren, also der ersten Phase, die ich heute betrachten möchte, herrschte in vielen Museen noch die Haltung vor, dass in erster Linie die großartigen Sammlungen und ihre Pflege allein Grund genug sein müssten für eine auskömmliche Alimentierung durch die öffentliche Hand. Die Präsentation der Objekte vor Kennern und Forscherkolleginnen und Kollegen stand eindeutig im Vordergrund. Der laienhafte Besucher wurde verschiedentlich sogar als Störfaktor bezeichnet, jedenfalls nicht unbedingt als willkommener Gast empfunden. Besonders ausgeprägt ist mir diese Haltung seinerzeit bei der Evaluation des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz begegnet. Professor Konrad Weidemann vertrat damals die Auffassung, dass eine Ausstellung mit römischen Streitwagen, die eigens für ein internationales Expertentreffen zusammengestellt worden war, höchstens für ein paar Wochen öffentlich zugänglich sein sollte, denn Laien wüssten den Wert der ausgewählten Objekte ohnehin nicht richtig einzuschätzen. In der gewohnt zurückhaltenden Empfehlungssprache des Wissenschaftsrates haben wir seinerzeit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum ins Stammbuch geschrieben, ich zitiere, Der Auftrag der Satzung sieht mit Recht vor, dass das Römisch-Germanische Zentralmuseum auch mit Ausstellungen an die Öffentlichkeit tritt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum diesen Auftrag vor allem durch Veranstaltung von Wechselausstellungen und die dazugehörige Publikation von Katalogen mehr als bisher zu erfüllen. Zur selben Zeit war jedoch auch eine an und für sich erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen, nämlich der schon genannte Museumsboom. Vergangen schienen auf einmal die Zeiten, da das Museum als verstaubt und verschlafen galt und ein Besuch vermieden wurde wie ein Gang auf den Friedhof. Allerorten sind nicht nur in Deutschland im Laufe der 1980er Jahre Museen neu eröffnet oder weiter ausgebaut und das Publikum entsprechend eingeladen worden, doch in die Museen auch tatsächlich zu kommen. Ich will nur Beispiele nennen wie das Haus der Geschichte und das Deutsche Historische Museum in Berlin, aber auch das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. In vielen Städten und Gemeinden sind seinerzeit neue Museen entstanden, bis hin zu kleinen und kleinsten Heimatmuseen, die von Anfang an allerdings in hohem Maße auf das ehrenamtliche Engagement aus der Zivilgesellschaft angewiesen waren. Für Deutschland war und ist dabei die Vielfalt von teils öffentlichen, teils privaten Museen charakteristisch. Die Museumslandschaft, so kann man heute jedenfalls feststellen, mit rund 6.300 Museen bietet mehr Orte des Schönen und der Erinnerung als irgendwo sonst auf der Welt. Doch der Museumsboom der 1980er und 90er Jahre war nur die eine Seite der Medaille. Spätestens im Laufe der 1990er Jahre, ich möchte das hier die zweite Phase nennen, hat das mit dem Schlagwort New Public Management verbundene Effizienzdenken auch Einzug in die Museumsverwaltung gehalten. Während sich zuvor die Reputation eines Museums in erster Linie durch die Bedeutung seiner Sammlungsbestände definiert hatte, dominierten auf einmal die Besucherzahlen und die Erfolge aus Wechselausstellungen und kamen immer mehr qua Nutzerorientierung in den Vordergrund. Was beim Fernsehen die Einschaltquote war und ist, wurde fortan bei der Bewertung und Ausrichtung der Museen die Besucherzahl. Und hinzu kamen vor allen Dingen Haushaltskürzungen und wirtschaftliche Effizienzanforderungen. Im gleichen Zuge, wie die Museen ausgebaut und erweitert worden waren, schrumpften dann allmählich ihre Grundetats. Was einst teuer errichtet worden war, sollte nun möglichst billig betrieben werden. So wurden vielerorts Forschungskapazitäten abgebaut, Öffnungszeiten verkürzt oder gar Teile der Sammlungen vorübergehend geschlossen. Mehr noch, wo die Mittel gekürzt wurden, stiegen sogar noch die Erwartungen. Der Kunst- oder Kulturschatz sollte einerseits weithin glänzen, andererseits vor allem aber für immer schickere Events herhalten und möglichst neue Besucherrekorde bescheren. Die Popularisierung und Eventisierung der Museen blieb nicht ohne Wirkung. Es folgte immer rascher Ausstellung auf Ausstellung und auch die Besucherzahlen stiegen. Über 111 Millionen waren es zum Beispiel 2014. Das sind übrigens deutlich mehr Besucher in Museen als in den Fußballstadien der Bundesliga. So belegt auch die neueste Statistik, gerade vor zwei Wochen in Hannover veröffentlicht für die Hannoveraner Museen, dass insbesondere Neuheiten wie in dem Falle der Erweiterungsbau des Sprengelmuseums, der im Herbst vergangenen Jahres eröffnet werden konnte, die Besucherzahlen enorm ansteigen lässt, in dem Falle für das Sprengelmuseum um 58%. Mehr Besucher gab es im Sprengelmuseum zuvor nur bei den Sonderausstellungen Klee im Norden im Jahr 2003 und 2009 bei Marc Macke Delaunay. Doch die Fokussierung auf Events und Besucher war letztlich wohl doch zu einseitig. Der wissenschaftliche Auftrag des Museums trat dabei allzu oft in den Hintergrund, sodass in den letzten 15 Jahren Einsparungen aufgrund immer knapper werdender Museumsbudgets zuallererst diesen Bereich der Forschung getroffen haben. Dass die sorgfältige Recherche qua wissenschaftlicher Expertise vielfach vernachlässigt worden ist, war und ist in vielen Katalogen zu sehen, die kaum noch eingehende Analysen der Objekte enthalten, sondern lediglich viele bunte Bilder präsentieren. Schlimmer noch, in einer ganzen Reihe von Fällen kam es zu handfesten Skandalen, weil gefälschte Objekte präsentiert, wie beispielsweise vor ein paar Jahren in Hamburg die Tonkrieger, oder falsche Behauptungen über die Herkunft der Kunstwerke kolportiert wurden. Zweifellos ist das Vermitteln, also die Konzeption von Ausstellungen und das Gewinnen von Besuchern, eine zentrale Aufgabe von Museen. Neben dem Sammeln, Bewahren und Ausstellen ist aber gerade das Forschen einer der Hauptaspekte der klassischen Museumsarbeit und damit auch die Grundlage des zu erfüllenden Bildungsauftrages. Darüber hinaus können substanziell neue Ausstellungsideen nur aus der gründlichen Erforschung musealer Bestände erwachsen. Charakteristikum musealer Forschung ist deren Ausrichtung an materiellen Zeugnissen aus Kunst, Kultur und Natur. Die sammlungsbezogene Forschung ist also Grundlagenforschung, die an die historisch gewachsenen und fortlaufend zu bearbeitenden Sammlungen gebunden ist. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Wahrnehmung durch Millionen von Besuchern besitzen die Museen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Universitäten und anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und so zeigten die beiden bisher beschriebenen Phasen, dass es an der Zeit war, ein Zeichen zu setzen, fördernd einzugreifen und Anreize für die solide Erforschung von Sammlungsbeständen und für die Vernetzung von universitären Forscherinnen und Forschern mit Museen zu setzen. Da die Vermittlung von Wissen, von historischen und gesellschaftsbezogenen Entwicklungen ebenso wie von kreativ-künstlerischen Impulsen zunehmend in ein Spannungsverhältnis zu popularisierender Eventkultur geraten war, erschien es umso wichtiger, die Forschungsaufgaben in der musealen Arbeit wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Eben dies hat sich die Förderinitiative Forschung in Museen der Volkswagen Stiftung zur Aufgabe gemacht und wissenschaftliche Forschungsprojekte von einzelnen Postdoktorandinnen und Postdocs ebenso wie vor allem Kooperationen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Museen forschen und solchen, die in Hochschulen und gelegentlich auch in außeruniversitären Forschungseinrichtungen arbeiten. Gerade für viele mittlere und kleinere Museen, denen es oft an einer eigenen Infrastruktur mangelte, war dies ein wichtiger Schritt, vor allem auch dafür, eine eigene Forschungskompetenz überhaupt erst aufzubauen. Der Initiative der Volkswagen Stiftung folgten dann rasch weitere Maßnahmen, unter anderem die Ausschreibung, die Sprache der Objekte des Bundesforschungsministeriums oder auch die entsprechend zur Nutzung von Sammlungen für die Lehre entsprechende Initiative der Stiftung Mercator. Und auch die DFG berät derzeit über die Einführung eines speziellen Förderangebots für Museen als Orten der Forschung. Und an der Universität Freiburg ist mit Museon ein neues wissenschaftliches Online-Weiterbildungsangebot für Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter geplant. Auf diese Weise ist, wie ich meine, in Sachen Stärkung der Forschungskompetenz in Museen in den letzten 10 Jahren viel auf den Weg gebracht worden. Und ich hoffe sehr, dass die Initiative der Volkswagen Stiftung die Forschungskompetenz der geförderten Museen auch tatsächlich nachhaltig stärkt. Im Sinne des von uns angestrebten exemplarischen Gelingens, so bleibt zu hoffen, wirkt sie auch weit darüber hinaus. Inzwischen steht jedoch die Museumswelt vor weiteren Herausforderungen. Seit gut 10 Jahren ist eine dritte Phase auszumachen, eine Phase, in der die Digitalisierung der Wissensbestände und der Kommunikation über sie in vollem Gange ist. Museen sind herausgefordert, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, den Mehrwert einer direkten Begegnung mit den Objekten im Museum gegenüber der Informationsfülle, die man aus ihrer digitalen Aufbereitung, virtuellen Präsentation und Vernetzung im Internet ziehen kann, deutlich zu machen und für die Entwicklung der Gesellschaft zu nutzen. Das Objekt selbst und seine digitale Repräsentation sind eben nicht dasselbe. Und so kann auch ein Klick im Internet, so meine ich, den Museumsbesuch nicht ersetzen. Gleichwohl eröffnen die neuen digitalen Möglichkeiten der Präsentation und der Kommunikation einen breiteren Zugang zu den Dingen. Bezüge können leichter hergestellt werden, Informationen zusammengetragen und verknüpft werden, sowie neue Kontexte und Bezüge einfacher hergestellt werden. Demgegenüber steht die unmittelbare ästhetische Erfahrung, die man nur mit und von den Dingen selbst machen kann. Dabei kommt es auch auf die Auswahl der richtigen Dinge an. Nicht jedes Objekt und schon gar nicht seine digitale Repräsentation ist geeignet, ein Gegenstand ästhetischer Erfahrung zu sein. Dies gilt umso mehr für Dinge, die geeignet sein sollen, als sogenannte Dinge des Wissens zu gelten, also solche, die einen Erkenntnis- oder Bildungsprozess anregen können. Was die besondere Qualität solcher Gegenstände ausmachen sollte, ist freilich nur schwer zu sagen. Sicherlich gehört aber so etwas wie eine Widerständigkeit oder eine Art Reibungsfläche dazu. Die Dinge dürfen weder alltäglich noch leicht konsumierbar sein. Besonders wichtig scheint mir dabei zu sein, dass sie in sich eine gewisse Vielschichtigkeit aufweisen, die Raum für eigene Assoziationen und persönliche Anknüpfungspunkte des Betrachters gibt. Im weiteren Verlauf dieses Vortrags soll es darum gehen, wie aus den ausgestellten Objekten Dinge des Wissens werden können. Dabei spielen der jeweilige Kontext sowie die Vielschichtigkeit von Bezügen und Dimensionen, in denen man die Dinge betrachten kann, eine entscheidende Rolle. Im Folgenden werde ich zunächst auf die temporale, dann auf die räumliche und virtuelle sowie schließlich auf die soziale Dimension der Dinge des Wissens zu sprechen kommen. Wenn das Museum ein Wissensort sein soll, so ist klar, dass in einem Museum Bezüge hergestellt werden müssen. Denn ohne Bezüge entsteht kaum neues Wissen. Der wohl grundlegendste und wichtigste Bezug ist dabei selbstverständlich der temporale Bezug, also der Bezug zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist eben nicht so, dass man in ein Museum oder eine Sammlung kommt, um lediglich Objekte aus längst vergangenen Zeiten zu bestaunen. Die Dinge sind ja nicht einfach so ins Museum gefallen, sondern oft sogar nach zeitlichen Epochen priorisiert. Eine Ausstellung ist stets verbunden mit einer Auswahl von Objekten aus der Vergangenheit, die in sich Bezüge enthalten, die für die Gegenwart und eventuell sogar für die Zukunft relevant sind. Zumeist stellen sich dabei Fragen wie: Warum sehen wir ein Objekt gerade aus dieser vergangenen Zeit hier und jetzt an diesem Ort? Und in welchem Zusammenhang steht es mit den anderen Objekten, die ebenfalls in diesem Kontext zu sehen sind? Um zu verdeutlichen, was ich meine, hier ein aktuelles Beispiel, das unweit von Göttingen entfernt ist: das Museum Friedland, das im März dieses Jahres eröffnet werden soll. Ein Museum über Flucht, Vertreibung und Migration, das weit über seinen lokalen Kontext hinausweist und zugleich höchst aktuelle Bezüge zur gegenwärtigen Flüchtlingsproblematik hat. Es könnte wohl keinen besseren Zeitpunkt für die Eröffnung eines solchen Museums geben als die gegenwärtige Situation der Flüchtlinge in Deutschland. Vielleicht lässt sich die Aufgabe, die Deutschland jetzt hat, auch besser verstehen, wenn man sieht, wie sehr auch die eigene deutsche Geschichte, wie im Übrigen auch die deutsch-deutsche Geschichte, vom Thema Flucht geprägt war und ist. Solch ein Museum kann also ein deutliches Zeichen gegen die vielfach zu beobachtende Tendenz zur Geschichtsvergessenheit in unserer Gesellschaft setzen. Museen haben aber nicht bloß eine kulturelle Memoria-Funktion, die dazu einlädt, sich an die Dinge der Vergangenheit zu erinnern. Museen haben stets auch Gegenwarts- und Zukunftsbezug. Die Betonung des Gegenwartsbezugs der Museen hängt natürlich eng zusammen mit der eingangs beschriebenen Phase der Popularisierung und der Besucherorientierung. Denn dort, wo weite Besucherkreise ins Museum gelockt werden sollen, muss deutlich werden, was die Objekte der Vergangenheit mit der Gegenwart, ja sogar mit unserer gemeinsamen Zukunftsgestaltung zu tun haben. Die Menschen wollen wissen, warum sie das betrifft, was sie im Museum sehen, und so stellen zahlreiche Ausstellungskonzepte zu Recht immer wieder Bezüge zu Gegenwart und Zukunft her. Ein mindestens ebenso wichtiger Aspekt ist der der Demokratisierung der Museen, wie beispielsweise Sophie Elpers und Anna Palm in der Einführung zu ihrem Buch »Die Musealisierung der Gegenwart« verdeutlichen. galten Museen lange Zeit als elitäre Einrichtungen, für die sich nur wenige und gebildete Menschen interessierten, haben die kulturpolitischen Ansätze in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allmählich auch breitere Zielgruppen in den Blick genommen und darauf hingewirkt, dass sich das Museum für weitere Schichten im Sinne einer offenen Arena öffnet. Elpers und Palm weisen noch auf ein weiteres Moment der gewachsenen Bedeutung der Gegenwart für die Museen hin, nämlich die Kontextualisierung. Seit den 1990er Jahren hat man sich bemüht, in Ausstellungen deutlich zu machen, in welchem Kontext die jeweiligen Objekte stehen. Neben dem Objekt selbst, das zuvor zumeist völlig kontextlos präsentiert worden ist, wird immer öfter auch eine Reihe von weiteren Materialien mit ausgestellt. Dokumentationen, Fotos, Videos und andere Zeugnisse, die darüber Auskunft geben, wo der Gegenstand herkommt, wofür und wie er verwendet worden ist, warum und wie er ins Museum oder die Sammlung gekommen ist. Ich denke, Frau Habermas hat das in ihrer Vorlesung vor einigen Wochen hier sehr deutlich für den Bereich der ethnologischen Museen deutlich gemacht. Durch diese sogenannte biografische Methode der Objekte ist es möglich geworden, eine Art neuer Mensch-Ding-Beziehung herzustellen, die dem Betrachter das Verständnis für und die Reflexion über das Dargestellte erleichtert. So kann man auch mit Kurt Imhoff davon sprechen, dass gerade kulturhistorische Museen zu Orten der, wie er es nennt, vergangenheitsinformierten Gegenwartsvergegenwärtigung geworden sind. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass bestimmte kulturelle, politische, gesellschaftliche oder ökonomische Ereignisse aus der Vergangenheit, denen die Museumsobjekte entstammen, eine Relevanz oder Bedeutung für die Gegenwart und eben bisweilen auch für die Zukunft haben. So lassen sich Museen als Orte des Lernens, des Nachdenkens, des Gedankenaustausches mit Gleichgesinnten, aber auch als Laboratorien verstehen. Stets in dem Bewusstsein, dass das Vergangene im Gegenwärtigen präsent sein muss, wenn wir auf verantwortliche Weise die Zukunft gestalten wollen. Museen werden so immer mehr zu Orten, die einen Kontrapunkt setzen gegen die Geschichtsvergessenheit der immer schneller werdenden sogenannten High-Speed Society. Sie helfen, innezuhalten und das Gegenwärtige und Zukünftige im Vergangenen zu reflektieren. Idealerweise werden die vergangenen Zeiten im Museum so aufgegriffen, dass ihre Faszinationskraft und auch ihre Herausforderungen für weitaus mehr als das kulturelle Gedächtnis deutlich werden. Die Museen sollen gewissermaßen einladen, sich mit der jeweiligen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Dabei kann es natürlich durchaus auch quälende Erinnerungen, wie zum Beispiel im Falle der Erinnerungsorte der NS-Zeit geben, aber auch positive, wie beispielsweise mit der Weimarer Klassik oder mit Teilen der Gründerzeit. So gesehen dürfen Museen dann gern auch einmal im besten Sinne des Wortes langweilig sein. Langweilig, weil sie die Gegenwart für den Moment des Betrachtens ausdehnen in zwei Richtungen. Einerseits zurück in die Vergangenheit mit der Frage, was man aus dem Vergangenen für das Jetzt lernen kann und andererseits voraus in die Zukunft mit der Frage, wie sich die gegenwärtigen Verhältnisse anhand des aus der Vergangenheit Gesehenen oder Gelernten aktiv und verantwortlich gestalten lassen, nicht zuletzt im Sinne eines vorbeugenden Nachdenkens. Doch in einem Museum als Wissensort sind die Dingwelten und ihre jeweiligen Bezüge sehr viel komplexer und sie erstrecken sich eben nicht nur temporal. Wenn Objekte zu echten Erkenntnisobjekten werden sollen, muss es möglich sein, sie in weitaus mehr Dimensionen als nur der temporalen Dimension zu betrachten. Hier liegt es nahe, auch auf die räumliche Dimension zu sprechen zu kommen, insbesondere dann, wenn man von Museen als Wissensräumen oder Erkenntnisorten spricht. Die Objekte sind in einem Raum, einem Ausstellungsraum sortiert, in dem die Aufmerksamkeit des Betrachters nicht nur in Form eines Rundgangs gelenkt wird. In einem weiteren Sinne lassen sich diese Räume mit Gottfried Korff auch als Kontexte beschreiben, die aus Wissen und Dingen gebildet werden. Vermutlich ist auch der durch den sogenannten Material Term inspirierte Ansatz, die Dinge allein durch sich selbst sprechen zu lassen, nicht das, was uns bei einem Museum als Wissensort weiterführt. Was geht wohl in einem Museumsbesucher vor, wenn er auf die Objekte in einer Ausstellung trifft? Diese Frage hat sich auch die niederländische Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin Mieke Baal gestellt und wie folgt beantwortet. Ich zitiere: "We can only assume that people go to see things that are there. Some people are interested to learn about things, although it is impossible to know what. While others prefer to be left alone, to have an aesthetic experience, or to see things as they are. But things are not, in any simple sense, since they only exist within a frame of circumscribed materiality and institutionality. It seems pointless to subject museum work to this illusion." Die Objekte in einem Museum stehen also nicht für sich allein und sind auch nicht aus sich heraus, sozusagen im Modus der unmittelbaren ästhetischen Anschauung verständlich. Dies gilt, wie ich meine, allemal für die Dinge des Wissens. Sie lassen sich nicht frei von jedem Kontext, jedem Bezug zu anderen Dingen oder sogar ihrer institutionellen Rahmung, zum Beispiel als Bestandteil einer wissenschaftlichen Sammlung, als Wissensdinge verstehen. Dabei will ich nicht in Abrede stellen, dass es so etwas geben mag wie eine den Dingen inhärente Würde. Diese jedoch bestimmt sich von dem her, worauf diese Dinge bezogen sind und wie sie sich zum jeweiligen Umfeld in Beziehung setzen lassen. Die Dinge werden erst dann zu Wissensdingen, wenn Bezugsgeflechte zwischen den Objekten entstehen können, die auch wiederum ihrerseits Perspektivwechsel ermöglichen und neue Sichtachsen schaffen. Lassen Sie mich das Gesagte an einem Beispiel erläutern, das Holger Helbig in seinem Aufsatz Reduktion und Rhetorik über die Bedeutung von Dingen in Ausstellungen so wunderbar ausgeführt hat. Und zwar am Beispiel der Göttinger Ananas im Glas aus der Jubiläumsausstellung im Jahre 2012. Helbig stellt sich zwei Fragen, die für ihn aber am Ende zwei Varianten derselben Frage sind. Wie stellt man ein Ding so aus, dass man ihm das Wissen ansehen kann, das mit ihm verbunden ist? Und zweitens, wie sieht man ein Ding so an, dass man das Wissen, das mit ihm ausgestellt wird, auch tatsächlich erkennt? Helbig kommt es darauf an zu zeigen, dass die Bedeutung eines Objekts erheblich durch den jeweiligen Kontext bestimmt ist. Bei der Göttinger Ananas handelt es sich um ein Alkoholpräparat aus der botanischen Sammlung. Man sieht eine Ananas in einem Glas. Hier wird also deutlich, dass es nicht um die Frucht Ananas geht, sondern um das Präparat. Die Beschriftung des Glases macht dem Betrachter klar, dass es hier um die Einordnung in den Wissenszusammenhang der Botanik geht, die Klassifikation der Pflanzen nach Linné. Die Ananas ist in einem bestimmten Kontext platziert, nämlich jenseits ihres natürlichen Umfelds und in einem neuen Kontext, nämlich dem Präparat in einer botanischen Sammlung. Glas, Flüssigkeit, Frucht, Beschriftung, dies macht deutlich, dass Natur konserviert und klassifiziert worden ist, und zwar mit der Absicht, Wissen zu vermitteln. Für gewöhnlich kennt man die Ananas aus der Auslage beim Obsthändler. Hier sucht man in der Regel aus den zur Wahl stehenden Früchten die schönste aus, in der Hoffnung, dass sie auch den besten Geschmack verspricht. Man sucht also nach dem, was eine Ananas von allen anderen unterscheidet. Bei der Ananas im Glas, also dem Alkoholpräparat, ist aber klar, dass die Blickrichtung genau andersherum laufen soll. Der Kontext macht deutlich, dass hier eine Frucht zu sehen ist, an der etwas zu erkennen ist, das nicht nur für diese Frucht allein gilt, sondern für die Art Ananas. Hier vertritt also das einzelne Exemplar die Art, und es geht um die Vermittlung von Erkenntnissen über Eigenschaften, die diese Ananas mit allen anderen gemeinsam hat, eben die typischen Eigenschaften, die eine Ananas ausmachen. Doch das Spiel von Dekontextualisierung und Kontextualisierung, wie Helbig es nennt, lässt sich noch weiter treiben. In der Ausstellung sahen wir seinerzeit die Ananas ja nicht als Präparat einer botanischen Sammlung, sondern enthoben aus dem Kontext des Depots der Botanischen Fakultät in der Vitrine einer Ausstellung über die Dinge des Wissens, neben anderen Präparaten. Somit wird das Präparat zu einem Exponat. Es ist nicht mehr Bestandteil der wissenschaftlichen Sammlung, sondern Teil einer Ausstellung. Die Aufmerksamkeit des Betrachters wurde auf diese Weise auf ein Objekt gelenkt, das um das Jahr 1900 herum konserviert und in eine wissenschaftliche Sammlung integriert wurde. Der Blick richtete sich also auf die Technik des Präparierens und des wissenschaftlichen Sammelns sowie auf die Frage, warum das Objekt für die Botaniker der Jahrhundertwende von Interesse gewesen sein mag. Gleich neben der Auswahl an Feuchtpräparaten befand sich eine Xylothek, eine Holzsammlung, die ebenfalls auf das wissenschaftliche Sammeln und Klassifizieren verwies. Das Präparat Ananas im Glas, in diesem Zusammenhang von einem botanischen Objekt zu einem wissenschaftshistorischen Objekt transformiert. Als Exponat der Göttinger Ausstellung machte es deutlich, dass es hier um einen bestimmten historischen Stand der wissenschaftlichen Forschung in der Botanik gehen sollte. Es vertritt also eine Phase der Botanik, in der man sich mit der Beschreibung und Abgrenzung von Arten befasst hat, mit Gattungen und Familien von Pflanzen und deren Verwandtschaft untereinander. Der Blick des Betrachters wurde also um wissenschaftshistorische Zusammenhänge bereichert. Es gäbe jetzt noch eine ganze Reihe von Perspektiven auf die Ananas, die man ebenfalls aufzeigen könnte. So ist der Blütenstand der Ananas, wie manche von Ihnen wissen, für Botaniker und Mathematiker gleichermaßen interessant. Die Botaniker interessieren sich für die Scheinfrucht, die Mathematiker für die Veranschaulichung der Fibonacci-Zahlen. Auch für Kunsthistoriker ist die Ananas gewissermaßen ein gefundenes Fressen, die der einst als sogenannte King Pine den Weg auf die Tafeln der europäischen Herrscherhäuser gefunden hat und natürlich in vielen Gemälden zu sehen ist. Ernährungswissenschaftler und Mediziner dürften sich wegen ihres hohen Zucker- und Vitamin-C-Gehalts und der in ihr enthaltenen Salicylsäure, die bekanntlich gegen Kopfschmerzen hilft, ebenfalls für die Ananas interessieren. Selbst in der Philosophie hält sie John Locke's Essay Concerning Human Understanding als Beispiel für die These bereit, dass abstraktes Wissen in hohem Maße erfahrungsabhängig ist, denn so Locke, ohne von einer Ananas gekostet zu haben, kann man auch nichts über ihren Geschmack wissen. Das können wir natürlich noch mal in Frage stellen später. Doch solche Bezüge müssen im Grunde erst offengelegt werden. Sie kann man nicht direkt am Objekt ablesen und sie können auch nicht durch ein noch so intelligentes Ausstellungskonzept alle zutage gefördert werden. Hierzu bedarf es weitaus mehr. Das Objekt muss nämlich auch anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern jenseits der Botanik zur Verfügung stehen und es muss möglich sein, dass sie selbst ihre Entdeckungen daran machen können. Dazu dient eine Ausstellung jenseits des Kontexts der wissenschaftlichen Sammlung. Die Objekte dürfen nicht in ihren jeweiligen Sammlungen verstauben, sondern müssen je nach Vermittlungsziel zu neuen Kontexten gebracht werden. Sie müssen anschlussfähig gemacht werden für die Perspektiven anderer Forscherinnen und Forscher, aber auch für die Besucherinnen und Besucher. Welche Voraussetzungen notwendig sind, um das zu ermöglichen, darauf möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt geht es mir um das grundlegendste Beziehungsgeflecht, das zwischen den Objekten einer wissenschaftlichen Sammlung auszumachen ist, sozusagen die Basis für die Dinge des Wissens. Jeder wissenschaftlichen Sammlung liegt ja ein übergeordnetes Interesse zugrunde. Oder zumindest eine Forschungsrichtung oder ein Frageansatz, der nach einer Erweiterung des Wissens anhand der gesammelten und noch zu sammelnden Objekte sucht. Die Sammlung ist also von vornherein auf eine Erweiterung des Wissens hin angelegt, die von den Objekten ausgehen soll. Dahinter steht das Sammlungskonzept, sozusagen das primäre Bezugsgeflecht zwischen den Objekten. Doch oft entstehen neue Erkenntnisse nicht aus dem Sammlungskonzept heraus, sondern aus Bezügen, die man der Sammlung selbst erst nach und nach zuschreiben kann oder auch nach und nach erst entdeckt. Oder aber bei besonders originellen Erkenntnissen aus Bezügen zu völlig neuen Kontexten, an die man vor dem und beim Sammeln noch gar nicht gedacht hat. Hier gilt insbesondere der verschiedentlich Ludwig Wittgenstein zugeschriebene Satz, ich zitiere, wir wissen bisweilen nicht, wonach wir suchen, bis wir es schließlich gefunden haben. Die Möglichkeiten, nicht nur von wissenschaftlichen Sammlungen und Archiven, aus bloßen Objekten durch komplexe Beziehungsgeflechte Dinge des Wissens zu machen, sind, wie vorhin erwähnt, in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Digitalisierung und das Internet erheblich erweitert worden. Virtuelle Sammlungen und Archive erlauben es, die Objekte aus weit auseinanderliegenden Orten zusammenzuführen und auf vergleichsweise einfache Art neue Bezüge herzustellen. Im virtuellen Raum können die Objekte zudem mit Verweisen, Kommentaren und Links versehen werden, die weit über die bloßen Objekte hinausweisen. Neue Erkenntniswege können so vorgezeichnet und angeregt werden. Darüber hinaus erlauben es die Möglichkeiten des Web 2.0, die Objekte in immer wieder neuen Konstellationen und aus neuen Perspektiven virtuell zu präsentieren. Nicht zuletzt die Verbindung mit digitalen Kommunikationsmitteln schafft Raum für neue Perspektiven von verschiedenen Forscherinnen und Forschern ebenso wie von Besucherinnen und Besuchern. Sie vereinfacht es zudem, diese zusammenzuführen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Sie ermöglicht zugleich neue Austauschformen und Dialoge. Für die wissenschaftliche Arbeit bedeutet dies zudem einen enormen Schub an Produktivkraft. Doch die temporalen, die räumlichen und die virtuellen Bezugsgeflechte der Objekte untereinander müssen meines Erachtens noch um eine weitere Dimension erweitert werden, um aus den Objekten Wissensobjekte werden zu lassen. Wissen ist an menschliche Kreativität und Originalität geknüpft und so ist es wichtig, auch auf die soziale Dimension der Dinge des Wissens zu schauen. Wenn Museen, ich hatte bereits eingangs erwähnt, mehr Besucher haben als die gesamte Bundesliga, so hat das einen guten Grund. Es mag sein, dass sich ein Fußballspiel mithin vor einem Fernsehapparat besser verfolgen lässt als in einem Stadion. Dank modernster Kameratechnik und Aufnahmemöglichkeiten sehen die vielleicht sogar 80 Millionen Bundestrainer in den heimischen Fernsehsesseln wahrscheinlich wirklich mehr. Und dank Zeitlupen und Wiederholungen auch detaillierter als der Trainer am Spielfeldrand oder der Schiedsrichter auf dem Feld. Das gilt aber nicht für die Dinge des Wissens in digitalen Archiven und Sammlungen. So gemütlich ein Fußballabend vor dem heimischen Fernsehapparat auch sein kann, ein Besuch im Stadion in der Gemeinschaft der anderen Fans und ihrer Gesänge kann der Fernsehapparat nicht ersetzen. Mehr noch, das Fernsehprogramm und auch die Übertragung eines Fußballspiels senden letztlich nur in eine Richtung, nämlich vom Sender zum Empfänger. Es fehlt die reziproke Dimension und eben diese reziproke Dimension ist meines Erachtens entscheidend, wenn es um Dinge des Wissens gehen soll. Bei den großen Ausstellungen aus der Phase der Eventisierung und Popularisierung der Museen ging es meist darum, dass Kuratorinnen und Kuratoren mit der Ausstellung eine Geschichte erzählen wollten. Sie verfügten über einen bestimmten Deutungshorizont über die gezeigten Dinge, der durch die Ausstellung vermittelt werden sollte. Überspitzt gesagt sind solche Ausstellungen idiosynkratische Repräsentationen oder Vorstellungen der Kuratoren. Sie sind oftmals einseitige Vermittlungen von Inhalten und Botschaften. Ein eindrucksvolles Beispiel für ein radikales Umdenken markiert James Clifford in seinem Aufsatz »Museums as Contact Zones«. Clifford berichtet zu Beginn von einem Treffen mit Kuratoren und Stammesvertretern der Tlingit im Keller des Portland Museums, um über die Zukunft der zu diesem Museum gehörenden sogenannten Rasmussen-Sammlung über die Indianer der Nordwestküste zu sprechen. Entgegen den Erwartungen von Clifford und auch der Kuratoren waren die Stammesvertreter aber gar nicht so sehr daran interessiert, die Geschichte der einzelnen Objekte ihnen besser zu vermitteln. Was sie bewegte, war vielmehr über sich selbst und ihr Schicksal zu erzählen, angeregt zwar durch die Objekte, aber diese blieben im Grunde weitgehend unberührt. Sie versuchten sozusagen den Objekten über ihre eigene Geschichte näher zu kommen, aber die Objekte selbst waren sozusagen nicht der zentrale Gegenstand. Und die Kuratoren haben letztlich natürlich die authentische Information aus erster Hand, die sie sich erhofft haben, nicht bekommen, dafür aber natürlich eine Konversation mit den Stammesvertretern über das, was sie tatsächlich berührt und angeht. Und ich denke, dass Clifford mit dieser Vorstellung Museen sozusagen als Kontaktzonen genau richtig liegt darin, welche Art von Begegnungsräumen Museen heute schaffen müssen. Ganz wesentlich, denke ich, sind diese Überlegungen zum Beispiel für den Aufbau des Humboldt-Forums in Berlin und die Frage der angemessenen Präsentation von ethnologischen Sammlungen in einem wiedererrichteten Gebäude, das natürlich vor allem für die Zeit des preußischen Machtstrebens steht. Die Vorstellung vom Museum als Begegnungsraum, denke ich mir, revolutioniert allerdings zugleich auch die Rolle des Kurators, der jetzt gefragt ist, die Ausstellung so zu konzipieren, dass sie auch Gesprächsräume schafft, die eine wechselseitige Konversation zulassen. Die einseitige Ausrichtung einer Ausstellung vom Sender zum Empfänger ist damit passé. Die Betonung liegt aber jetzt auch nicht mehr nur auf den Objekten selbst, sondern auf der Objekt-Besucher-Konstellation. Museen und Sammlungen werden zu Orten der Begegnung zwischen Menschen, um das volle, in ihnen liegende Erkenntnispotenzial zu heben. Kuratorinnen und Kuratoren werden von Sammlungsverwaltern zu Beziehungspflegern, so hat es Jan Gercho zusammen mit Susanne Gesser und Angela Gianelli in dem Buch »Das partizipative Museum zwischen Teilhabe und User-Generated Content« gesagt. Sie sprechen sogar von einem Immaterial Turn der Museumsarbeit, weil nicht mehr Objekte, sondern Perspektiven, Meinungen, Beziehungen und Erfahrungen gebündelt werden. Wenn noch von Objekten die Rede ist, dann von, in Anführungsstrichen, offenen Objekten, also solchen, die als Kreuzungspunkt von Beziehungen, Meinungen und Erfahrungen herhalten können. Bruno Latour hat dies in seiner Philosophie auf den Punkt gebracht in dem entsprechenden Beitrag zu einem Katalog mit der Überschrift Making Things Public. Er schreibt, ich zitiere, "It's clear that each object, each issue generates different patterns of emotions and disruptions of disagreements and agreements. Each object gathers around itself a different assembly of relevant parties. Each object triggers new occasions to passionately differ and dispute." Objekt sind in diesem Zusammenhang für Latour Dinge, und zwar Dinge im ursprünglichen Wortsinn und weniger objektive Fakten, die, so meinte er, ohnehin nur schwer zu erlangen sind. Dinge sind demgegenüber für ihn Angelegenheiten oder besser Matters of Concern, um die herum sich Menschen versammeln, um Gedanken, Erfahrungen, Meinungen und Standpunkte dazu auszutauschen. Genau dies entspricht ja auch der ursprünglichen Wortbedeutung von Ding, nämlich Angelegenheit und Versammlung. Dinge sind dabei mehr als Fakten, denn sie können interessanter, vielfältiger, unsicherer, komplizierter, weitreichender, risikoreicher, historisch, lokal, materiell oder auch vernetzter sein. Ich denke, das ist eine Vision vom Museum, die wir sicher auch mit Blick auf Göttingen näher diskutieren könnten. Der belgische Kurator und zurzeit Direktor des Tate Modern und demnächst ja Intendant der Berliner Volksbühne. Auch darin sehen Sie eine Entwicklung sozusagen aus dem Museum in einen ganz anderen Unterhaltungsbereich, hat in einem Vortrag bei einem Symposium der Volkswagen Stiftung im Kontext von Forschung in Museen den deutschen Museumsdirektoren versucht zu vermitteln, wie das in dem Falle die Tate Modern durch die Kombination von virtueller Präsentation und solchen realen Begegnungsräumen doch zu neuen Herausforderungen führen kann. Ob wir in allem seiner Vision vom Museum der Zukunft folgen können, wäre vielleicht etwas für die Diskussion. Aber ich zitiere Chris Durkin, er sagt, "And the museum of the future is going to be completely different from a place where people come to admire or to get to things which they already know. The museum of the future is going to be like a university, like a campus where the art is one thing, but the fact that you have so many different encounters that you can test your own ideas out, that you can throw your own questions out, gender, identity, about the world, about salaries, and a museum is ultimately a much more representative democratic society. Even more democratic than the way we are represented by politicians. I mean, do we still feel represented by politicians, by bankers, by insurers, by property owners? Probably not. We have to learn to represent ourselves, self-governance. We have to learn how to make decisions for ourselves, and a museum can teach that. Soweit Dürken. Es kommt ihm zufolge also darauf an, einen Interaktionsraum zwischen den Dingen und ihren Betrachtern zu eröffnen, besonders aber eine interaktive Beziehung der Betrachter untereinander. Multimediale Präsentationsformate und neue Zugänge und Verknüpfungen über das Internet können dabei sicher helfen. Es geht aber nicht ohne die Nähe zu den Besucherinnen und Besuchern sowie vor allen Dingen die Einbeziehung der Objekte und des Publikums. Chris Dürken ist nicht der Einzige, der Museen mit Universitäten in Verbindung bringt. In seinem Buch »Müde Museen« oder »Wie Ausstellungen unser Denken verändern könnten« entwirft Daniel Tyradellis eine Vision von der eigentlichen Vermittlungsaufgabe der Museen. Wie Universitäten sind auch Museen Orte des Wissens. Doch Vorsicht, Universitäten und Museen sind für Tyradellis nicht dasselbe. Tyradellis geht es bei Museen um die Wissensvermittlung und nicht so sehr um das akribische Sammeln und sorgsame Ordnen und Bewahren. Dabei begreift er Wissensvermittlung als einen schöpferischen Prozess, der auch von der Forschung nicht zu trennen ist. Diesen schöpferischen Charakter müssen, so Tyradellis, auch Ausstellungen haben. Ich zitiere: Wenn die Geschichte der Wissenschaften eines lehrt, dann dies: Fortschritt ist nicht allein das Resultat eines sich akkumulierenden Wissens und ständig präzisierenden Denkens, sondern ebenso sehr des Perspektivenwechsels, der das Vertraute in einem anderen Licht erscheinen lässt und in ganz anderer Weise zum Denken nötigt, als es eine in sich selbst gewisse Methode vermag. Der Ausstellungsort sollte, so Tyradellis, zum Ort maximaler Freiheit werden. Wenn das gelingt, dann könnten sich auch neue Perspektiven und Horizonte für die Wissenschaft ergeben. Und in dieser Hinsicht haben Ausstellungen für ihn auch eine explizit aufklärerische Funktion. Sie sollen auf ihre Weise dazu beitragen, sich von überkommenen und überholten Denkmustern zu befreien. Dies alles gilt in besonderer Weise für das neue Forum Wissen, das in Göttingen entstehen soll. Die Georg-August-Universität verfügt über einzigartige, international bedeutende Sammlungen, die die wissenschaftliche Erkenntnis entscheidend vorangebracht haben, die aber über lange Zeit, ich will jetzt nicht sagen wie in den 80er Jahren, vernachlässigt wurden. Es ist aber höchste Zeit, denke ich mir, die eingangs von mir für die 1980er Jahre geschilderte Selbstgenügsamkeit der Sammlungshüter zu überwinden. Es gilt, die Schatzkammern zu öffnen und die wunderbaren Objekte endlich wieder zum Sprechen zu bringen. So zum Beispiel die Cook-Sammlung Lichtenbergs Magnete oder das von Carl Friedrich Gauss weiterentwickelte Vize-Heliotrop, ein Instrument zur Erdvermessung. Der Göttingen Campus steht, kann man sagen, auf den Schultern von Riesen. Mit dem neuen Forum Wissen sollte nun die Möglichkeit genutzt werden, noch weiter zu sehen. Und dabei sollte es nicht bloß um einen wissenschaftshistorischen Blick zurück auf die großen wissenschaftlichen Errungenschaften der Vergangenheit gehen, sondern auf den Schultern dieser Riesen sollte der Blick zugleich weiter nach vorn gehen. Welche Denkmuster und welche originellen Ansätze lassen sich in den Sammlungen und Objekten erkennen? Wie können wir sie auf zukünftige Herausforderungen übertragen? Welche Relevanz haben die Objekte für die wissenschaftlichen Fragen, denen wir heute und morgen uns stellen müssen? Ich denke, dies könnten Leitfragen für das neue Forum Wissen sein. Wünschenswert wäre, dass das Forum Wissen nicht bloß ein neu gestalteter Sammlungsort wird, sondern zugleich auch Forschungs-, Begegnungs- und Bildungsort. Ein Forum, in dem das materielle Kulturerbe der Göttinger wissenschaftlichen Sammlungen als verkörpertes Wissen sichtbar gemacht und kreativ weitergeführt werden kann. Dabei kommt es auf einen klugen und erkenntnisorientierten Umgang mit den Göttinger Sammlungen an. Ein solcher Umgang müsste die eben erwähnte Perspektivenvielfalt ermöglichen, neue Sichtachsen schaffen und Beziehungen auf gleich mehreren Ebenen herstellen. zwischen den Studierenden und Lehrenden, zwischen den Forscherinnen und Forschern des Göttingen Campus, aber auch zwischen der Universität und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Göttingen sowie den dann hoffentlich zahlreichen Besucherinnen und Besuchern des neuen Forums. Dabei sollte man sich immer wieder fragen, wie aus Erkenntnisgewinn Bildung werden kann und wie umgekehrt Bildung zu weiteren Erkenntnisgewinn führen kann. Jochen Hennig hat 2012 in seinem Beitrag zum Ausstellungsband Dinge des Wissens zu Recht darauf hingewiesen, dass die traditionelle Vorstellung von einer wissenschaftlichen Community auf der einen Seite und einer abgetrennten Öffentlichkeit auf der anderen Seite längst abgelöst worden ist durch die Vorstellung, dass Wissenschaft und Öffentlichkeit aus einem Kontinuum von Teilöffentlichkeiten bestehen und mehr oder weniger eng miteinander verbunden sind. Vermittlung und Generierung von Wissen findet auf höchst unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Dimensionen statt. Vorlesung, Seminargespräch, Internetplattformen, populärwissenschaftliche Artikel, Medienbeiträge, Kinderuniversität oder Podiumsdiskussion. Alles dies können Wege der Vermittlung und Generierung von Wissen sein. Für das Forum Wissen bedeutet dies, dass es für und mit solchen Teilöffentlichkeiten Blickverschiebungen ermöglichen und neue Sichtachsen schaffen kann. Dazu können fakultätsübergreifende Museumsbesuche beitragen, aber auch die Zusammenstellung von Lehr- und Schausammlungen oder das Anlegen von virtuellen Schaudepots im Internet. Wie die Förderinitiative Forschung in Museen immer wieder gezeigt hat, ist auch das Konzipieren einer Ausstellung oder das Abfassen eines Katalogs eine wissenschaftliche Leistung, die durchaus mit einer wissenschaftlichen Publikation in einem einschlägigen Fachmagazin vergleichbar ist. Auch in dieser Hinsicht ließe sich das Forum Wissen für die Wissensgenerierung nutzen. Der als Sammlungsschaufenster geplante Raum im Forum Wissen ist meines Erachtens dazu bestens geeignet, vor allem auch, um der Öffentlichkeit die Chance zu bieten, sich aktiv mit einzubinden. Der entscheidende Schlüssel scheint mir dabei die Möglichkeit der Rekonfiguration zu sein. Universität, Gesellschaft und interessierte Öffentlichkeit sollten, so meine ich, die Möglichkeit erhalten, das Forum Wissen immer wieder neu mitzugestalten und auch damit neue Bezüge zu entdecken. Solche neuen Bezüge lassen sich nämlich am leichtesten finden, wenn die Objekte aus den Sammlungen immer mal wieder anders präsentiert werden. Vieles von dem, was noch in den Depots der Sammlungen schlummert, verdient es, im Forum ausgestellt zu werden. Und manches, was schon verschiedentlich zu sehen war, kann vielleicht auch getrost wieder ins Depot wandern. Die Auswahl, das Verwerfen, die Überlegung, was gezeigt werden soll und was nicht, und wenn ja, wie und in welchem Kontext, dies sind, denke ich, kreativitätsanregende und neues wissenschaftende Übungen, insbesondere dann, wenn man sie in unterschiedlichen Konstellationen mit je unterschiedlichen Gruppen immer wieder durchprobiert. Dabei sollte man ruhig mit großer Beharrlichkeit zu Werke gehen, ganz nach dem Motto von Albert Einstein: Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig, unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Wegzuwerfen wären selbstverständlich nur die verworfenen Ideen, nicht die Objekte. Und so habe ich mit besonderem Interesse gelesen, und ich gehe davon aus, dass Frau Allemeier und Herr Bauer in der nächsten abschließenden Vorlesung über Wissen schaffen sichtbar machen darauf näher eingehen werden, dass es auch einen Raum geben soll mit der Bezeichnung Auf dem Holzweg. Ein Raum, in dem man etwas über das wissenschaftliche Irren, Scheitern, Steckenbleiben, Zögern, Zweifeln und Verzweifeln, aber auch über das Suchen, das Aufgeben und von Neuem Probieren etwas erfährt. Die Wissenschaft verfolgt eben nicht einen linearen Weg, auf dem beständig Fortschritte erzielt werden und das Wissen kontinuierlich anwächst. Oftmals gilt nämlich auch in der Wissenschaft das Motto: Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Es gibt auch gescheiterte Experimente, nicht abgeschlossene Projekte, nicht erfolgreiche Karrieren, schier endloses Suchen und ideologische Sackgassen. Sich dies immer wieder vor Augen zu führen und aus bereits gemachten Fehlern zu lernen, kann am Ende auch erkenntniserweiternd sein. In diesem Sinne möchte ich mit Samuel Beckett schließen, der einmal gesagt hat: Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Vielen Dank.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Es sprach Dr. Wilhelm Krull aus Hannover. Der Titel Ihres Vortrags lautete: Bewahren, Erschließen, Vermitteln – Museen und Sammlungen als Orte des Erkenntnisgewinns.